Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 19, Visionen. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 30. April 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Microsoft hat eine IDE auf ihrer Build 2015-Konferenz veröffentlicht. Nein, ihr seid richtig, das ist nicht der Microsoft Fanboy-Podcast, aber es ist dennoch ganz schön interessant, über diese neue IDE zu berichten, die da heißt Visual Studio Code, und sie erscheint nicht nur für den Mac, sondern auch für Linux, um genauer zu sein, für Ubuntu. Da ist jetzt eigentlich erstmal wieder so die Frage, warum tut man sowas? Klar, da ist natürlich immer so der Punkt mit dabei, dass man auf der einen Seite nochmal einen Marktbereich für sich erschließen möchte und natürlich auch dieses Plattform-Ding. Jeder, der mit Xcode arbeitet, wird den Drang irgendwie schon mal verspürt haben, was anderes zu benutzen. Da gibt's die einen, die springen zu AppCode, dann gibt's die anderen, die springen zu normalen Editoren und Toolchains über die Kommandozeile, und jetzt hat man natürlich noch die andere Möglichkeit, nämlich mit Microsoft IDE ein bisschen rumzuspielen. Fand ich überraschend. Was sich mittlerweile schon rausgestellt hat, innen drin steckt der Atom Editor von GitHub. Das hat Microsoft noch nicht mal irgendwie für nötig gehalten, irgendwie das Binary umzubenennen. Das ist tatsächlich auch exakt so mit drin. Aber was noch viel, viel interessanter ist, ist ein Ansatz, der in einem kurzen Demo-Video mal erklärt wurde, nämlich, dass das Ding nicht auf Projektbasis basiert, sondern auf Folderbasis. Sprich, wenn ihr ein Projekt habt, was einfach eine Folderstruktur hat, eine Ordnerstruktur hat, dann könnt ihr das einfach in diese IDE reinladen und könnt euch dann so darüber durch navigieren. Fand ich ganz nett, ist eine schöne Geschichte. Man muss nicht irgendwie ein spezielles ein arkanes Dateiobjekt irgendwie pflegen, um über das Projekt Bescheid zu wissen. Xcode Project File ist die Hölle. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, warum man nicht einfach auf die Dateisystemebene schauen kann, aber lassen wir das. Das geht zu weit an der Stelle. Was aber auf der Build 2015 noch angekündigt wurde, ob das mit dem Visual Studio Code laufen wird oder nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Aber es gibt ein Projekt, das heißt Project Islandwood von Microsoft. Und zwar soll damit iOS-Developern ermöglicht werden, ihre Applikationen für Windows 10 Apps zu bauen. Holla die Waldfee, das finde ich jetzt schon mal ein großer Wurf. Es gibt noch ein anderes Projekt, das macht exakt das gleiche für Android. Da scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass man im Gegensatz zu Project Islandwood einfach das bestehende APK nehmen kann. Man wirft es auf das Windows 10 System drauf und dann läuft es halt einfach. Anders läuft es bei Islandwood für iOS. Da muss man nämlich tatsächlich hingehen und muss das Projekt ein bisschen anfassen und muss da wohl auch neu bauen. So wie sich da wohl so ein bisschen die Leute auf der Build 2015 und die Leute, die das wohl reingezogen haben und sich da schon ein bisschen mit auseinandergesetzt haben, wird es wohl so sein, dass UIKit nach wie vor dafür benötigt wird, um damit halt tatsächlich was zu machen. Sprich, man ist nicht komplett losgelöst von iOS und man wird halt dementsprechend auch wieder Window-Code bzw. View-Code auch dementsprechend schreiben müssen. Ob das tatsächlich jetzt eine Erlösung wird oder ob das so der nächste große Wurf für Microsoft wird, da irgendwas zu machen, schauen wir mal. Ich glaube es irgendwie nicht so wirklich, aber es ist natürlich ein interessanter Zug und wirft da auch nochmal so ein bisschen was mit rein. Der letzte, der das irgendwie versucht hat, gerade APK auf seinem Host-System laufen zu lassen, war BlackBerry mit BlackBerry 10, und da spricht irgendwie heute auch keiner mehr von. Also ich habe da nichts mehr großartig von mitgekriegt. Ich glaube, das wird auch von den Leuten irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen, dass das geht. Vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Crackberry-Fan, der da tatsächlich auch diesen Einsatzzweck noch verfolgt und ja, Android-Systeme da drauf laufen lässt. Aber ich glaube, was mit was Nativen kommt man da an der Stelle schon mal weiter. Als zweiten Artikel heute habe ich hier was ganz Spannendes gefunden, und zwar das Mesos-System von der Apache Group. Das ist ein, naja, wie nennen sie es so schön? Ein Data Center Operating System oder ein DCOS. Und zwar wird auf Basis dieses Betriebssystems die Möglichkeit erstellt, über viele, viele Knoten eine verteilte Infrastruktur aufzubauen, auf der man wieder oben draufsetzen kann, um dann Applikationen mit draufzupacken. Klingt jetzt erstmal okay, aber was hat das mit Apple zu tun? Weil Apple-Ingenieure auf einer User-Group dieses Mesos-Systems erzählt haben, dass sie darauf Siri aufgebaut haben. Und das war wieder so eine Geschichte, wo ich dachte, ach nee, schau mal an. Apple geht mal wieder an die Öffentlichkeit und berichtet mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ganz hochoffiziell mit Apple-Ingenieuren dahinter und nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand, fand ich sehr, sehr cool. Also, um was geht es da? Was genau machen sie dort? Sie benutzen einen eigenen Scheduler dafür. Ein Scheduler ist sowas, um Prozessausführung zu kontrollieren. Und das Ding haben sie Jarvis genannt. Just a rather very intelligent Scheduler. Der Augenzwinkerer geht natürlich an alle, die jetzt die Tage in dem neuen Avengers-Film drin waren. Jarvis ist nämlich auch der virtuelle Assistent von Iron Man und Tony Stark. Fand ich ein bisschen witzig, dass man da an der Stelle jetzt auch Siri, der virtuelle Assistent, der Jarvis als Prozessausführungsschiene benutzt. Fand ich schon ganz nett. Aber Jarvis ist auch eine Plattform-as-a-Service-Infrastruktur, wo sie dann noch drauf aufsetzen. Das Ganze läuft dann mit einem Hadoop-File-System, beziehungsweise da laufen die ganzen Sachen drauf. Und das, was der Artikel da so ein bisschen hergibt, gibt es wohl einige hunderte Services, die für Siri da an der Stelle benutzt werden. Und einen sehr, sehr schönen Spruch, den fand ich einfach großartig. Wenn mal was mit Siri nicht so sein sollte und man mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, blame the algorithms, not the infrastructure. Fand ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, dass Apple da so nach vorne geht, sich öffnet und mehr in den Vordergrund geht, die Community irgendwie nutzt, die Community auch mit einbezieht, so wie auch mit ResearchKit auf GitHub. Das ist einfach eine ganz, ganz große Nummer. Also ich finde das toll, dass Apple das macht. Da könnte man schon fast von einem Trend reden. Ich bin sehr, sehr neugierig, was da gerade im Zuge der WWDC im Juni dann anstehen wird, ob sich da vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen was ändern wird. Wäre richtig toll. Ich bin mal gespannt. Als letztes ein Artikel von Dan Council. Dan Council ist der Gründer von Real Mac. Die haben zum Beispiel Clear für iOS und Mac geschrieben. Und er hat in seinem Artikel Three Things Every Indie Business Owner Should Know so ein paar Punkte mal aufgeschrieben, die für ihn wichtig waren. Zum einen, dass nichts falsch ist an der Tatsache, wenn man ein kleines Unternehmen sein möchte und auch einfach klein bleiben möchte. Zum zweiten, sich ergänzende Produkte zu bauen und drittens sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass wenn man ein Unternehmen ist, dass Leute einen verlassen und dass da aus dem Grund einfach nicht die Welt untergeht. Alles drei sehr, sehr spannende Punkte, aber ich fand den ersten Punkt, dieses Kleinbleiben, fand ich irgendwie sehr, sehr charmant geschrieben. Er berichtete so ein bisschen aus eigener Erfahrung, wie er als 20-Jähriger angefangen hat, seine erste kleine Firma aufzubauen und hatte dann die ersten Mitarbeiter. Und ehe er sich versaß, war es dann halt ein Team, was im Pub nicht mehr an einem Tisch Platz finden konnte und urplötzlich hatte man Splittergruppen. Und die ganze Dynamik hat sich verändert. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man gerade so als Unternehmen irgendwie rausgeht. Das muss man halt einfach bei seiner Wachstumsrate irgendwie mit bedenken. Wenn je mehr Leute ab einem gewissen Punkt steigt halt einfach Overhead, ob das jetzt Kommunikations-Overhead ist oder Prozess-Overhead oder weiß der Henker was, irgendwann bricht es sich halt runter, dass man halt wächst und dieser Wachstum dann halt in Gruppenbildung dann halt auch zerfällt und diese Gruppen natürlich eine eigene Dynamik dann auch entwickeln. Das ist alles gut, das kann man so sehen, das kann man auch nicht so sehen. Dan hat aber irgendwann festgestellt, dass es für ihn eben nicht der richtige Punkt war und er lieber zu einem Team zurückgehen wollte, wo es dann wieder etwas kleiner und übersichtlicher war, wo man dann auch wieder genauso mit einem Tisch irgendwie vorlieb nehmen konnte und an der Stelle auch tatsächlich mit jedem noch persönlich Kontakt halten konnte. Ich habe dann keine negativen Erfahrungen gemacht mit solchen Unternehmensgrößen. Ich habe zum Beispiel bei einem Startup, bei dem ich mal gearbeitet habe, so viele Leute so schnell irgendwie mit dazukommen sehen und trotzdem hat man noch eine ganz lange Zeit, selbst in seiner Abteilung und auch über die Abteilungsgrenzen hinaus, noch mit jedem irgendwie Kontakt halten können. Und das geht sogar bis heute noch so, dass ich mit einigen Leuten Kontakt habe und das macht auch echt Spaß, wenn man mit denen dann immer noch irgendwie nochmal so über alte Zeiten klönen kann und man irgendwie doch noch, ja, wenn man einfach noch nett Kontakt miteinander hält. Und das ist auch einfach in unserer Branche unheimlich wichtig, weil wir haben so viel Stress mit Systemen und neuen Sachen, die dazukommen, neue Frameworks und neue Ideen und neue Technologien, neue Produkte, die Watch ist gerade rausgekommen. Wenn man dann auch noch irgendwie diesen ganzen Hektik und Stresspart auch noch im sozialen Bereich und im Interprozess wollte ich schon sagen, aber in diesem Zwischenmenschlichen, das war das Wort, in diesem Zwischenmenschlichen versucht, da irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten und das dann auch irgendwie geschliffen wird und gezerrt wird und das ist schwierig, dann macht es halt einfach keinen Spaß und das sollte es doch eigentlich machen. Ja, Arbeit ist es nichtsdestotrotz und nicht jede Arbeit ist Zuckerschlecken, aber man sollte sich halt doch schon zumindest so grün sein, dass man da halt nicht am nächsten Tag irgendwie mit Faust in der Tasche irgendwie ins Büro kommt. Und das kann ich euch nur allen wünschen. Das war's dann eigentlich auch so für heute. Wie gesagt, macht euch da euren eigenen Gedanken drüber, wo ihr hin möchtet und welche Größe für euch die richtige ist. Und ansonsten war das die Ausgabe Nummer 19 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/19. Feedback und Kommentare gerne an @protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de/19. Wenn euch die Sendung gefallen hat, bitte geht zu iTunes, sucht dort nach Für das Protokoll und dort könnt ihr dann eine Bewertung oder ein Review schreiben. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.